Mehr Feuer für dein Online-Marketing mit Marketing on Fire.
Nur 7% der Unternehmen in Deutschland haben KI implementiert und optimieren bereits. Weitere 16% haben KI nur implementiert und sind noch nicht im Optimierungsmodus. Wir könnten sagen, wir stecken da in den Kinderschuhen und da ist noch eine ganze Menge Luft nach oben und auch dringender Bedarf. Und wie das gehoben werden kann und auch was HubSpot in dem Bereich macht, das erfährst du jetzt. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich bin Robin Heinze, Mitgründer und Geschäftsführer der Online-Marketing-Agentur, habe 2 Tage Dimexco in der Stimme, muss ich in erster Linie sagen, deswegen klinge ich heute ein bisschen anders. Und jemand, der ein paar Tage inbound in Boston bzw. virtuell in den Knochen und in der Stimme vielleicht auch hat, ist bei mir, nämlich der Ben Hamanus von HubSpot. Lieber Ben, schön, dass du da bist.
Hi, ja, ich freue mich da zu sein. Meine Stimme wurde ein bisschen geschont, weil ich ja, wie gesagt, im Gegensatz zu den letzten 2 Jahren jetzt virtuell bei der Inbound dabei bin, aber trotzdem involviert, insbesondere in den Livestream, aber meine Kommunikation beschränkt sich auf ein paar Huddles im Slack-Chat und dann auch noch über Slack schriftlich. Von daher, meine Stimme ist voll in Ordnung und bereit für den heutigen Podcast.
Ja, wunderbar. So, und direkt noch ein kleines Announcement, wer tiefer in das Thema gleich auch einsteigen möchte und am 9.10. in Berlin ist, ist herzlich willkommen, weil da machen wir mit HubSpot zusammen ein Event im Office von HubSpot. Wie du da hinkommst, den Link findest du natürlich in den Shownotes. Das als kleine Ankündigung, also da können wir uns vor Ort bei HubSpot sehen und bei hoffentlich schönem Wetter dann auch noch auf die Dachterrasse gehen. Das als kleine Ankündigung. So, jetzt starten wir in das Thema rein. Was gibt es Neues in Sachen KI? HubSpot hat mit LinkedIn zusammen die Studie gemacht, woraus ich die Zahlen habe. HubSpot hat auf der Inbound eine ganze Menge an News ja auch angekündigt. Starten wir mal kurz mit der Studie, Ben. Die habt ihr zusammen mit LinkedIn gemacht. Kannst du ein bisschen mehr Background geben? Warum habt ihr das gemacht? Was war das Ziel? Wen habt ihr befragt?
Ja, also KI-Nutzung in Europa ist, darüber handelt die Studie, wie Daten und KI die Spielregeln im Marketing verändern. Und wir wollten da auch ein bisschen einfach auf die Hürden und auf die Chancen eingehen. Da gibt es so einfach auch einen Benchmark. Ich glaube, es fühlt sich immer gut an, wenn man in eine Studie reingucken kann und schaut sich dann im Dachraum um, sieht dann, wo stehen jetzt Österreich, wo stehen die Schweiz, wo steht auch Deutschland. Dann weiß man auch so ein bisschen selber, ja, wo kann man sich einordnen. Bei vielem kann man dann auch mitfühlen. Du hast schon ein paar Zahlen genannt, wenn es dann einfach auch um die Adoption von KI geht. Oder auch inwiefern das vielleicht auch noch ein bisschen Zukunftsmusik ist für manche Unternehmen. Und ja, zusammen mit LinkedIn haben wir eben Tausende von Marketern oder Business Professionals befragt. Es geht nicht nur um Marketing in dieser Studie oder nicht nur um Menschen aus dem Marketing, aber es geht natürlich um das Marketing. Und ja, einfach in die Studie reinschauen. Natürlich gibt's, vielleicht können wir es in den Shownotes noch verlinken.
Aber Studie. Klar.
Super, genau.
So, und wir hatten am Dienstag vor der Dimexco noch einen Kundentag bei uns im Büro gemacht und ich habe da auch die Zahlen aus der Studie mal vorgelesen und mal nachgehört. Ich bin sehr happy, also die Adoptionsrate bei unseren Kunden ist ein kleines bisschen höher. Aber wenn ich in mein LinkedIn-Feed so reinschaue oder du auch in deinen, wenn man sich da anschaut, wie über KI gesprochen wird, dann klingen die Zahlen doch irgendwie anders. Also gefühlt macht ja jeder schon alles mit KI laut LinkedIn.
Das hast du, glaube ich, gut zusammengefasst. Ich glaube, da sind wir aber natürlich auch wieder in unseren eigenen Feeds und in den Algorithmen gefangen, die uns diese Bubble aufbauen. Also umso mehr wir uns natürlich dafür interessieren, desto mehr treffen wir auf Menschen, die das auch machen. Und ja, da sieht man ständig, alle haben wieder neue Tool-Empfehlungen und super Tipps und wie das funktioniert. Aber die Realität sieht dann doch, ich würde sagen, im deutschen Mittelstand, in den kleinen Unternehmen anders aus. Und das merke ich auch immer wieder selber in persönlichen Gesprächen, dass wenn ich dann sage, ja, warum benutze nicht ChatGPT dafür, dann ist immer so ein kleines Abwinken erstmal so da, dass man, glaube ich, diesen ersten Schritt noch nicht gegangen ist, mit den Dingen rumzuspielen. Also bei manchen ist dieser Aha-Effekt für selbst ganz simple Dinge noch nicht da. Und dann sage ich, hey, warum lässt du dir auch zum Beispiel HubSpots Studie nicht nochmal einfach zusammenfassen, indem du das PDF in ChatGPT als File hochlädst und dann dir dann Kernfragen einfach beantwortet bekommst. Also auch ich habe das gemacht, einfach mal um zu gucken, was passiert. Und es ist spannend. Also es ist ein kleiner Schritt, das kostet mich 30 Sekunden und schon weiß ich, wie viel Mehrwert mir KI bieten kann.
Ja, jetzt hast du schon noch die ersten Barrieren angesprochen. Also die Leute fangen gar nicht erst an, richtig damit, in diesen Experimentiermodus, wo die meisten so aus meiner Marketing-Bubble seit 2 Jahren drin sind. In der Studie ging es auch darum, was sind eigentlich die Hürden bei der Einführung? So, was hast du daraus oder was hat ChatGPT dir aus der Studie dazu gesagt? Und was erlebst du da auch im Alltag?
Also es gibt natürlich große Hürden bei der Einführung, weil wir uns das immer so einfach vorstellen, hey, mach doch alles mit KI. Und ich glaube, je nach Unternehmensgröße kommen natürlich auch größere Risiken mit der Einführung von KI? Ja? Also zum einen ist immer die Frage, ich glaube, das ist eine menschliche Frage, ist, inwiefern hat man auch Angst vor KI? Also ja, Effizienzsteigerung gut, aber ersetzt es nicht auch einige Tätigkeiten, die ich habe? Welches Interesse habe ich denn überhaupt, KI einzuführen? Ja? Wenn man nicht dann so weit denkt, dass man sich sagt, ja, meine eigene Effizienzsteigerung macht mich auch wertvoller im Unternehmen, sondern man hat Angst, dass Aufgaben ersetzt werden oder man auch aufgedeckt ist, welche repetitiven Aufgaben man eigentlich auch die ganze Zeit erledigt. Ja, dann wird es schwierig, aber ich sage immer, das wird irgendwann sowieso auffallen. Also der Druck zur Effizienzsteigerung wird ja immer da sein. Und wenn man dann nicht selber sich damit beschäftigt, dann ist man halt auf externen Druck angewiesen und der kann positiv oder negativ sein. Also es kann sein, dass man einfach ermutigt wird, KI einzuführen. Das heißt, hey, Teams, wie können wir mit KI effizienter werden? Das heißt, da werden dann noch Ressourcen, Budgets, Experimentierzeit zur Verfügung gestellt, ja. Oder es kommt jemand auf die Idee, eben, deine Arbeit dadurch zu ersetzen, dass man sich mit KI beschäftigt. Das heißt, dann ist so ein negativer externer Faktor da, weil man sich selber nicht drum gekümmert hat. Und deswegen sage ich immer, man ist immer selber der Disruptor. Also auch, was wir früher so für Unternehmen immer gepredigt haben, sei selber der Disruptor, bevor jemand anderes kommt, muss man für sich als Mensch eben auch machen, ja. Disruptiere lieber selber deine eigene Arbeit und innoviere, anstatt dass halt einfach diese Fremdwirkung kommt. Das andere ist, finde ich, so ein Legal-Aspekt, also ein rechtlicher Aspekt. Es wird immer so einfach gesagt, komm, benutzt doch mal irgendwie KI, ja, aber in jedem Bereich jetzt KI einzuführen, da muss man ja auch einfach schauen, ja, inwiefern sind die Tools so weit, dass sie vielleicht auch keine Rechte verletzen? Da bin ich jetzt kein Anwalt. Ich höre mir immer sehr viele Experten dazu an und Expertinnen. Und da ist es immer auch sehr gut, sich fortzubilden, sich vielleicht auch rechtliche Unterstützung reinzuholen oder rechtliche Beratung. Sind momentan ja sehr viel die Tool-Anbieter selber noch in der Pflicht praktisch, keine Rechte zu verletzen. Aber wenn es auch zum Beispiel um sowas wie Data und Datenverarbeitung geht oder wenn es zum Beispiel um sowas wie einfach nur KI-Tools gibt, die Content bearbeiten. Also zum Beispiel, Robin, ich nehme jetzt dein Video und dann benutze ich sowas wie Heijin. Und dann kannst du plötzlich, ich weiß nicht, kannst du Spanisch sprechen? Ich glaube nicht, weiß nicht. Vielleicht unterschätze ich dich bisschen. Plötzlich sprichst du fließend Spanisch und dein Content gibt es jetzt auch auf Spanisch. Ich lade dein Video hoch, habe ich plötzlich aber auch die Rechte eines Mitarbeiters unter Umständen verletzt, weil ich plötzlich dein Bild, dein Video verwende, um dich Spanisch sprechen zu lassen. Das sind so Dinge, da muss man sich dann auch rein rechtlich mit auseinandersetzen, dass die Mitarbeiter da auch abgeholt werden, ihr Einverständnis geben. Also es gibt einfach viele rechtliche Fragen zu klären und dann natürlich auch der Umgang mit Datenverarbeitung von KI, wo fließen die Daten hin, wo fließen sie wieder zurück, dass das alles geklärt ist. Also es gibt schon einige, würde ich sagen, Punkte, die man mal abhaken sollte, bevor man KI im Unternehmen einführt. Und dann vielleicht ein letzter Punkt ist natürlich auch, es ist immer einfacher, KI in einem Silo einzuführen. Also wenn ich sage, ich möchte jetzt KI bei mir im Marketing einführen, dann ist das einfacher, wenn das etwas ist, das dann am Ende aber Sales, Marketing und Kundenservice betrifft, dann geht es mehrere Bereiche durch mehrere C-Level-Ebenen, je nach Unternehmensgröße und dann werden solche Dinger auch komplexer, was die IT angeht.
Genau, zu dem Legal-Punkt oder auch das Thema Datenschutz ist natürlich ein extrem großes, wichtiges Feld. Ich hatte dazu vor kurzem einen Gastartikel veröffentlicht beim Economy und da hatte die Marlene Schreiber, hatte da dann auch noch die juristische Einschätzung gemacht. Ich verlinke den Artikel auch mal in den Shownotes. Das hilft, glaube ich, auch als Argumentation. So, das Fazit war, ja, es gibt Dinge, die man berücksichtigen muss. Bei vielen hilft der gesunde Menschenverstand. Also ja, lad deine CRM-Daten bitte nicht einfach mit Klarnamen bei ChatGPT hoch. Aber kann man auch selber vielleicht drauf kommen, braucht man keinen Datenschutzbeauftragten für. Also ganz viel gesunder Menschenverstand, aber natürlich gibt es gewisse Hürden. So, aber es ist kein totaler Showstopper und das darf es halt auch nicht werden. Da finde ich den letzten Punkt von dir deutlich, sag ich mal, anspruchsvoller, nämlich dieses abteilungsübergreifend. Also im Silo. Ich kann mein SEO-Team kann mit ChatGPT Text erstellen, Keyword-Research machen etc. Aber sobald es darum geht, sag ich mal, Leads zu bewerten, Leads zu übertragen oder sowas zwischen Marketing und Sales, hast du natürlich ganz andere Komplexitäten dann auch mit drin.
Je nach Tech-Stack natürlich und jetzt spreche ich natürlich auch aus der HubSpot-Brille. Für uns ist natürlich, also ein großes Thema ist natürlich für uns Unified Data. Tut mir auch leid, dass ich gerade immer so in die englischen Wörter auch springe, weil ich mich eigentlich nur im englischen Markt aufhalte mit dem Content, den ich produziere. Dass wir wirklich darauf schauen, dass es wirklich in einem CRM Daten gibt, die einzige Wahrheit sind, sozusagen. Ne? Für Marketing, Sales und Service, Robin, ich brauche dir das nicht zu predigen, weil du das wahrscheinlich auch ganz viel predigst, wie wichtig das ist, dass natürlich alle Teams auf denselben Datensatz Zugriff haben. Und wenn das in Teams und Unternehmen schon vorliegt, dann ist natürlich eine viel bessere Basis dafür da, dann auch intelligente Systeme einzuführen, die diese Daten anreichern und vervollständigen, automatisiert mit KI-Hilfe und auch mit Datensets außerhalb vielleicht des eigenen CRM. Wir haben da ja auch jetzt ein neues Produkt eingeführt, Breeze Intelligence, wo einfach wirklich Data Enrichment automatisiert stattfindet, auch wenn man diese Daten noch nicht im CRM hat, dass man praktisch das gesamte Internet zur Verfügung hat, um dann auch Datensätze aufzuschlauen und sich selber. Und das nicht nur in einem Team. Also diese Datensätze stehen natürlich dann allen Teams zur Verfügung, von Customer Service bis Marketing. Ja, je nach Tech-Stack ist es eben einfacher, das dann auch für sich im Unternehmen einzuführen.
Ja, und du hast jetzt auch gerade schon Neuerungen angesprochen. Da du ja gerade ganz frisch von der Inbound bist, ihr habt eine ganze Menge announced. Ich habe vor kurzem auch einen Podcast gemacht mit meinem Kollegen Johnny, wo es halt eben auch um den Content Hub geht, wo schon eine ganze Menge auch ja an KI-Möglichkeiten mit drin ist. Und da geht es ja in erster Linie dann auch, sag ich mal, dass du Content recyceln kannst, einfach in andere Anwendungsformate auch mit ranbringst. So, das haben wir jetzt alles schon? Was kommt noch? Was ist der nächste Schritt? Worauf können wir uns freuen für HubSpot-User? Das ist für mich nämlich auch ein ganz guter Indikator. Was werden halt eben auch in anderen Tools, was wird da kommen? Und was sind so die Anwendungsfälle, die uns dann demnächst auch leichter gemacht werden?
Ja, also lass mich mal ganz kurz auf die Inbound eingehen. Wir haben 200 neue Veränderungen eingeführt. Das ist echt manchmal für mich auch schwierig und für jeden Product Marketer, und deswegen haben wir auch, glaube ich, so viele Product Marketer, da die Übersicht zu behalten. Ne? Ich habe mich wirklich da in den letzten Wochen.
Ja. Lass uns doch die wichtigsten 100 jetzt einfach mal durch.
Okay, ich fasse die wichtigsten 100 zusammen, oder lass mal ganz kurz ChatGPT oder Chatspot die Arbeit machen. Nein, ich gehe mir mal auf was Pragmatisches ein. Content Remix. Du hast es schon angesprochen, dass wir eine Content Remix-Funktion haben. Die gehört auch zu den beliebtesten Funktionen im Content Hub. Nämlich, dass man ein Content-Piece nimmt, also man hat jetzt einen Blogpost und dann sage ich, ich brauche daraus einen Social-Post, ich brauche daraus eine E-Mail, ich brauche daraus eine Google-Ad, man klickt auf einen Knopf und dann sieht man so einen kleinen Baum, der sich öffnet, und dann hat man all diese verschiedenen Assets. Ich weiß nicht, ob jemand von euch schon mal Google-Ads von denen, die zuhören, geschrieben haben. Ich habe das früher auch gemacht. Es gibt ja eigentlich immer so gewisse Systeme, wie du so eine Google-Ad schreibst, und so eine Best Practice, ne? Und wenn das, es ist aber einfach dann irgendwann auch repetitive Arbeit, und jetzt kann man sowas eben automatisieren. So, was ist der nächste Schritt mit Content Remix? Wir haben jetzt Content Remix für Video. Das heißt, man nimmt ein Video und kann daraus verschiedene Shorts machen. Man kann daraus eine Video-Ad machen. Man kann ein Video Longform machen, das dann horizontal auf einer Website eingebunden wird. Und man kann selber, wenn man nicht mit dem Ergebnis zufrieden ist, nämlich Transkript-Editing machen. Das heißt, man nimmt das Video, hat ein Transkript und kann dann auf Basis des Transkripts Teile des Videos entfernen. Und ich liebe diese Funktion aus anderen Tools. Ich habe das schon, benutze das schon sehr lange, dass man wirklich den Text editiert und nicht sich ein Video anhören muss und dann Teile rausschneidet, sondern wirklich eigentlich den Text anschaut und sagt, diesen Satz möchte ich einfach rausgestrichen haben. Das ist eine unheimliche Verbesserung. Aber insgesamt, ja, auf Knopfdruck einfach viele Videoformate, weil wir alle kennen den Struggle. Die Kunden werden immer anspruchsvoller. Wir müssen überall sein, in unterschiedlichsten Formaten. Und ich glaube, das ist die härteste Herausforderung für uns Marketer zurzeit, dass wir das jetzt in Video machen, und Video einfach in sehr viele verschiedene Formate zu bringen, ist eben eine andere Herausforderung als Texte. So, das wäre jetzt erstmal die eine Verbesserung im Marketing.
Ja, definitiv. Also als das HubSpot-Team von uns selber die ersten Announcements da vor ein paar Monaten mal auch dann intern vorgestellt hat, das war wirklich so, wow, geil, spart echt eine ganze Menge Arbeitszeit bei uns, einfach auch, um in einer guten Qualität, in einer höheren Frequenz hochwertige Inhalte auch einfach veröffentlichen zu können. Also bin ich ein großer Fan von, und vor allen Dingen halt eben auch, weil es die Anzahl der Tools, die wir einsetzen, jetzt wieder reduziert hat, weil, wie du es auch sagst, wir machen das schon länger, aber ja, mit verschiedensten Tools, und ich glaube, das wird auch eine Richtung sein, die wir an vielen Stellen sehen, dass die Anzahl der Tools, die wir einsetzen, weniger wird, weil du hast dann nicht mehr die KI-Tools, sondern die KI ist in allen anderen Tools halt mit drin.
Ja. Ja, da sprichst du ein extrem wichtiges Thema an. Also wir haben ja auch Studien durchgeführt und festgestellt, dass teilweise im Content Marketing dann irgendwie 15 Tools her müssen, damit man irgendwie alles benutzen kann und in allen Formaten, auf allen Kanälen feuert. Wir versuchen natürlich auch, diese Anzahl von Tools zu reduzieren. Unser Ansatz ist da auch einfach, möglichst viel in HubSpot reinzubringen. Also, dass man nicht sagt, wir nochmal, sondern Breeze ist etwas, was jetzt unser neues Produkt ist, einfach in der Customer-Plattform drin, in allen möglichen Bereichen werden einfach Funktionen angereichert. Und ich komme gleich wieder nochmal zurück zu den Marketing-Tools, aber ich möchte einfach sagen, was ganz wichtig ist, und weil wir ja auch über den Einstieg in KI gesprochen haben in Unternehmen, was es einfacher macht, um mal von diesen Barrieren, die ich vorhin genannt habe, wegzukommen, ist, ganz viel KI schleicht sich in jedes Unternehmen schon ein. Also wer irgendwie eigentlich Microsoft Office hat, der hat schon KI irgendwo drin, ne? In meinem Handy ist KI drin. Überall schleicht sich KI ja eigentlich schon einfach rein. Also wir haben dann Textoptimierungstools, die sich da drin finden, ne? Die Textvorschläge machen. Überall kommen unsere kleinen Co-Piloten schon rein und helfen uns, unsere Assistenten. Das heißt, das ist ein guter Einstieg für Leute im Unternehmen, eigentlich schon Zugriff darauf zu haben und zu testen. Und genauso wollen wir es mit Breeze eben auch machen, ja, und schon sagen, jetzt haben wir unsere Breeze AI, hol dir diesen neuen Hub, ist natürlich Breeze überall mit drin. Und um jetzt wieder die Brücke zurückzuschlagen, wir haben eine große Sache, die wir auf der Inbound auch in Damesh Shahs, unser CTO und Gründer, in der Präsentation auch groß ausgeführt haben, sind KI Agents, also AI Agents, sind für uns eine große Sache, weil wir merken, wir wollen gar nicht mehr einfach nur ein Tool haben oder so ein One-Trick-Pony, ja, also du sagst, komm, bitte mach das, das ist dann das Einzige, was dieses KI-Tool kann, und dann brauche ich noch 15 andere und die machen das und das und das, sondern wir wollen, dass diese KI-Tools miteinander arbeiten. Und Agents, falls man den Begriff noch nicht gehört hat, sind halt kleine KI-Assistenten, die eben erstens KI nutzen, zweitens mit Tools sich verknüpfen können und dann eine Folge von Anwendungen benutzen, um eine Aufgabe zu lösen. Und das wird das große neue Ding, dass wir alle lernen, so eine Art Workflows jetzt auch mit KI-Agents zu bauen. Also jeder wird auch die Möglichkeit haben, das zu machen. Und zwar in HubSpot, aber man kann sich auch außerhalb von HubSpot mit KI-Agenten beschäftigen. Also dass man einfach sagt, hey, ich möchte jetzt zum Beispiel eine Case Study, super Beispiel, eine Case Study, eine Kundenreferenz irgendwie auf meine Webseite bringen. Ja, und dafür kann man jetzt zum Beispiel auch einen Agenten benutzen, und dieser Agent durchsucht dann halt die Webseite, durchsucht dann dein CRM, die Data, und baut dir auf Basis dessen erstmal diesen Datensatz zusammen, den du brauchst, um eine gute Case Study zu haben, und zweitens bringt das in eine Form, die dann auf der Website veröffentlicht werden kann. Also das ist zum Beispiel für uns eine ganz große Neuerung, dass wir das unseren Kunden zur Verfügung stellen, dass wir eben diesen Case Study Agent zur Verfügung stellen, der verschiedene Schritte geht, bis man eine Case Study hat, und jeder weiß, wie viel Arbeit eben diese Kundenreferenzen sind, die man dann in eine gute Form bringt.
Ich hätte dich als nächstes nach einem guten Beispiel gefragt, und ich liebe dieses Beispiel, denn ich war regelmäßig in Vorträgen. So, wer von euch ist davon überzeugt, dass Case Studies ein wichtiges, wertvolles Instrument sind, um potenzielle Kunden zu überzeugen? Alle. So, wer von euch macht Case Studies? 10%. Warum macht ihr keine Case Studies? Die Kunden erlauben das nicht. Habt ihr sie gefragt? Nee, zu großer Aufwand, oder wir haben nicht die Daten, oder also es gibt intern so viele Hürden, und wenn man da diesen Prozess nicht komplett automatisiert vielleicht, sondern halt eben Schritt für Schritt einfach da die Leute begleitet, das ganze Ding aufzugleisen, ich glaube, das wäre eine extrem große Hilfe. Oder es ist eine sehr extrem große Hilfe.
Ich denke auch. Ich glaube, wir versuchen ja immer alle dann eine Case Study hinzukriegen und haben dann auch 2, 3, 4. Das ist ein unheimlicher Aufwand. Aber eigentlich, was wir bräuchten, ist für jeden neuen Kunden, den wir ansprechen, aus jeder Branche personalisiert die richtige Case Study zu haben. Und meistens haben wir dann vielleicht auch gar nicht für diese Industrie die Case Study. Und was die Kunden ja sehen wollen, oder potenzielle Kunden, Robin, das wirst du bestimmt wissen, ist, die wollen ja immer den direktesten Vergleich zu ihrer eigenen Branche haben, ne? Am besten ist es wirklich fast 1:1 derselbe Kunde, und der hat diese Erfolgsstory, und dann passt das, weil es bringt natürlich irgendwie wenig oder manchmal nicht so viel, wenn man dann eine Kundenstory hat und die ist, keine Ahnung, hat jetzt hier den Zahnarzt und möchte aber jemanden überzeugen, der aus einer Marketingagentur kommt, dann ist die Frage, okay, was bringt mir jetzt diese Case Study? Ich verstehe jetzt nicht, wie das meinem Bereich hilft, und da ist weder die Zeit oft von den potenziellen Kunden gegeben, als auch diese Fantasie, sich da reinzudenken, was diese Tools für einen machen. Und das ist ja auch nicht die Aufgabe dieser Kunden, das müssen wir ja besser machen, die davon zu überzeugen. Aber da helfen dann eben diese KI-generierten Fallstudien. Jetzt habe ich das deutsche Wort auch endlich mal gefunden.
Können wir auch KI-technisch alle deine englischen Wörter mal hier automatisiert austauschen lassen. Das könnte ziemlich unterhaltsam werden. Und du hast jetzt auch gerade gesagt, uns fehlt die Fantasie manchmal, genau diese richtigen Use Cases dann auch zu finden. Wie geht ihr davor? Wie gehst du davor, um einfach deinen Arbeitsalltag durch KI ein bisschen leichter, ein bisschen besser zu machen?
Also wir haben, also zum einen, glaube ich, es ist natürlich ein Vorteil, dass ich so eine naturgegebene Neugierde habe. Also für mich ist jeder Tag irgendwie ein Innovationstag, und man muss irgendwas Neues ausprobieren und testen. Ich könnte den ganzen Tag eigentlich nur irgendwelche Tools, muss jetzt gar nicht KI sein, aber den ganzen Tag irgendwelche Tools austesten und probieren. Was, glaube ich, wichtig ist, ist, dass dieses Experimentieren auch forciert wird. Wir haben zum Beispiel in unserem Team, ich bin im Audience Development Team, was Teil von HubSpot Media ist, haben wir zum Beispiel eine Power Hour AI pro Woche, wo wir eine Stunde lang wirklich einfach nur mit KI rumspielen wollen sollen. Wir bekommen dann auch teilweise Empfehlungen, was können wir für Tools ausprobieren. Und wir haben so eine Art interne Vorträge, wo eine Person dann auch Use Cases vorstellt. Ich bin jetzt in zwei Wochen dran, dass ich zum Beispiel mal so vorstelle, wie benutze ich denn Tools wie Midjourney, weil ich bin totaler Midjourney-Fan, ist jetzt kein HubSpot-Tool, aber es ist so eins der ersten, ich kenne ja glaube ich auch sehr viele Bildgenerierungstools, die so mit diesem Bildgenerierungshype gestartet haben, und ich benutze das eigentlich jede Woche mehrfach, dieses Tool. Für mich ist es ein Go-To-Tool, wenn ich irgendeine Form von Visualisierung brauche, also selbst wenn ich eine Präsentation baue und ich sage, ich brauche jetzt einen Pfeil, der irgendwo hin zeigt, aber das soll so eine Kurve sein und cool aussehen und dieses Muster haben, dann gehe ich nicht mehr in irgendeine Bilddatenbank online. Und das hat für mich zwei Gründe. Erstens, suchen ist anstrengend. Ich will nicht suchen, sondern wenn ich einen Prompt eingebe, dann generiert er mir, was ich an Fantasie und Idee im Kopf habe. Und das zweite ist für mich auch eine rechtliche Frage. Ja? Dann baue ich jetzt eine Präsentation. Robin, du bist auch jemand, der Präsentationen baut. Und ich nehme mir ein Bild aus irgendeiner Bilddatenbank und dann muss ich mich da reinwühlen. Was sind denn eigentlich jetzt die Rechte, die ich an diesem kleinen Symbol habe? Und jetzt benutze ich die Präsentation, nimmt ein Kollege die und benutzt die 3 Jahre später nochmal, nimmt da irgendwas, ein Bild raus, ja, vielleicht auch ein Foto, das ich zur Visualisierung genommen habe, aus einem Shutterstock, und dann verletzen wir irgendwelche Rechte, das wird hochgeladen, wir sind eine 8000-Menschen-Company, die ein gewisses Market Cap hat. Ich möchte uns da nicht in irgendwelche legalen Schwierigkeiten bringen, weil dann kostet das. Da ist mein Go-To-Platz halt sowas wie Midjourney oder andere Bildgenerierungsdinge. Also ich stelle mir halt auch die richtigen Fragen, ne? Oh, wenn ich jetzt dort das Foto runternehme und habe die Rechte, habe ich die in einem halben Jahr noch und in welcher Form? Darf ich das dann streamen, die Präsentation, oder ist das dann schon verboten, auf YouTube live zu streamen? Das sind alles so Dinge, die könnten nicht erlaubt sein. Wenn ich aber selber generiere, dann gehe ich dann sogar ein kleineres Risiko ein als ohne KI. Also man sollte immer so überlegen, was sind die Hürden und wie kann KI mir dabei helfen? Manchmal muss man auch einfach kurz mal stoppen und sagen, ich breche jetzt aus meinem Rhythmus, das zu machen, sondern ich google mal kurz, oder also benutze ChatGPT und gebe mal eine Frage ein, oder Perplexity oder irgendwas anderes, und frage einfach mal, wie kann ich das anders lösen und welches KI-Tool gibt es. Und man wird meistens überschwemmt, von daher ist es auch hilfreich, vielleicht auf LinkedIn den richtigen Leuten zu folgen, die immer gute Tipps parat haben, oder in so einem Podcast wie den hier reinzuhören, wo dann vielleicht auch einfach mal ein paar Tool-Empfehlungen fallen. Aber ich finde, einfach schnell ausprobieren, schnell so ein Tool nehmen, manchmal auch schnell sich eine Subscription holen und nicht zu geizig zu sein, jetzt 19 Euro im Monat zu zahlen, um mal das Tool in der Pro-Version zu benutzen.
Du hast gerade Google, ChatGPT und Perplexity angesprochen. Hast ja auch einen schönen Inbound-Marketing-Background. Wie ist denn deine Einschätzung, was das Thema Suchmaschine angeht? Einfach mal jetzt mal so am Rande, bin ich jetzt gerade mal neugierig. Wird Google durch einen dieser Anbieter disruptiert, oder werden wir einfach weiterhin googeln, weil wir es gewohnt sind und Google durch KI-Implementierung einfach da auch, sag ich mal, weitestgehend konkurrenzlos bleiben kann?
Also wir haben definitiv selber die Daten, dass es eine Disruption gibt durch die KI-Tools. HubSpot spürt das selber. Wir sind ja ein Inbound-Pionier, und du weißt auch, wie wir groß geworden sind mit unseren unzähligen Blogs und Content in Schriftform. Wir müssen uns selber auch anpassen, und es gibt einen guten Grund, warum es HubSpot Media gibt, warum wir so sehr in Podcasts und Video investieren, weil wir wissen, Inbound ist nicht tot, aber Inbound findet jetzt ganz woanders zusätzlich statt. Natürlich sind Blogs weiterhin wichtig, dort auch gefunden zu werden und auch für KI zu optimieren. Und da haben wir ja auch selber den AI Search Grader rausgebracht, vielleicht an dieser Stelle, falls der auch noch in die Show Notes kann, wäre super. Aber ansonsten einfach googeln, traditionell, wenn ihr wollt. Da könnt ihr einfach mal messen, wie ist denn das Sentiment, in welcher Form wird über euch gesprochen. Also es werden schon ganz andere Tools benutzt, um sich auch über euer Unternehmen zu informieren, und darauf sollte man auch optimieren. Und da kann man den AI Search Grader benutzen, um zum Beispiel festzustellen, wie ist denn momentan meine Sichtbarkeit in ChatGPT, in Suchtools wie ChatGPT. Wir werden noch weitere Modelle hinzufügen, damit man da auch nicht so limitiert ist. Aber ja, mein eigenes Suchverhalten hat sich total verändert. Ich benutze Perplexity oder auch ChatGPT, um mir Fragen beantworten zu lassen. Ich weiß, dass die Tools halluzinieren, aber wenn ich jetzt so andere Dinge habe, wie zum Beispiel, wie baut man denn einen Song auf? Das brauchte ich jetzt auch, weil ich einfach mit Musik auch rumspiele zurzeit, mit KI-Musik, und wollte einfach mal für mich lernen, wie strukturiert man einen Liedtext? Da ist ein ChatGPT hilfreich, da brauche ich nicht unbedingt auf Google gehen. Und wenn diese Fragen dort beantwortet werden können, dann müssen wir Antworten woanders liefern. Und deswegen haben wir ja auch in Video investiert, weil wir wissen, Video wird wichtig. Video Search ist wichtig. YouTube ist die zweitgrößte Suchmaschine der Welt. Das wird oft vergessen. Also man sollte schon schauen, dass man da auch Content-Diversität hat und auch Search in ein anderes Spielfeld verlagert zusätzlich.
Und du sprichst gerade Musik an. Was ich total spannend finde, ist ja, dass jetzt zum ersten Mal ein komplett KI-generierter Song es in die Charts geschafft hat mit dem, er ist, glaube ich, verknallt in einen Taler Huhn. Also wer es nicht kennt, unbedingt googeln. Eins der lustigsten Lieder, die ich seit langem gehört habe. Der Text ist wohl, glaube ich, den hat er komplett von Hand gemacht oder nur durch KI-Unterstützung. Aber das komplette Einspielen, Einsingen und sowas ist komplett im Tool entstanden und hat eine sehr, sehr große Reichweite generiert. Also da kommt noch eine ganze Menge. Ich packe das auch mal in die Shownotes. Es lohnt sich, in dieser Episode definitiv die Shownotes aufzurufen, weil der AI Search Creator ist auch noch mit drin und so. Also lohnt sich auf jeden Fall.
Ich habe zur Musik auch noch kurz eine Sache, weil ich ja auch KI-Musik mache und die auch vertreibe über Spotify. Also auch die Musik, die ich da gemacht habe für ein Nebenprojekt, die hat jetzt auch schon, glaube ich, als ich zuletzt guckte, waren es 150.000 Streams oder so. Also auch das läuft eigentlich ganz gut und lässt sich auch schon monetarisieren. Auch da muss ich sagen, ich habe schon da gesessen, hatte Content und brauchte Musik. Und anstatt jetzt zu sagen, ich gehe in eine Musikdatenbank, habe ich Prompts eingegeben für die Musik, die ich brauche. Sogar auch mit Wörtern, die sich wiederholen sollen. Also kein vollständiger Liedtext in diesem Fall, sondern einfach nur so, was so reingerufen wird. Ne? Da sage ich mir auch, ja, boah, jetzt wieder rechtliche Sachen anstrengend, Musik, Lizenzierung. Ich generiere mir einfach so eine Background-Musik jetzt irgendwie selber. Und das habe ich dann gemacht. Und ganz ehrlich, das ging für mich schneller als eine Musikdatenbank durchschauen und dann das 25 Mal benutzte Lied zu nehmen, das vielleicht in derselben Branche auch schon genommen wurde, konnte ich dann einfach Hintergrundmusik generieren. Ich habe aber auch selber schon Liedtexte jetzt geschrieben. Das ist das, was ich angesprochen habe mit den 150.000 Streams. Und dafür musste ich dann lernen, wie schreibt man nämlich einen Liedtext? Welchen Aufbau hat das, ne, mit Chorus und allem? Und ja, kann ich auch nur empfehlen, ey, wenn ihr da einen Trailer habt für euer Unternehmen, 60 Sekunden, nehmt Suno AI, geht da mal rein, spielt damit rum, ihr werdet so schnell ein geiles Musikstück haben und auch so stolz sein, muss ich sagen, ja? Dann ist man auch so richtig stolz, boah, geil, ich habe das irgendwie selber generiert. Lizenzfrage, alles okay? Ja, diese Toolanbieter haben selber gerade Klagen am Hals, aber auch hier keine rechtliche Empfehlung. Experten schätzen es so ein, dass das Problem definitiv erstmal bei den Toolanbietern liegt und nicht bei dir, der die Musik dann generiert und benutzt. Und solange du da einen Paid-Account hast, hast du auch die offiziell für dich produziert und generiert und damit auch die Rechte, sie zu benutzen. Also vielleicht auch hier nochmal ein Tipp außerhalb von HubSpot. Spielt mal mit Suno AI rum und ich glaube, die Konkurrenz ist Udio. Das finden manche besser. Ich finde mich darin nicht so gut zurecht in Udio. Ich bin noch bei Suno AI. Ja, meine zwei Empfehlungen.
Passend dazu noch ein kurzer Schwank, bevor wir wieder auch die Inbound- und KI-Erkenntnisse gehen. Wir haben im Moment bei Spotify Ads lassen wir einen Test laufen mit Profisprecher gegen die KI-Stimme. Lassen wir zwei unterschiedliche, also gleicher Text, den Spot als AB-Test laufen. Und Stand jetzt, also ist noch nicht final durch, aber das sieht für Profisprecher schwierig aus, sagen wir mal. So mindestens gleiches Level, tendenziell sogar besser. Die Klickrate auf die Ads in Spotify. Also ist jetzt N gleich 1 als Test so, aber da geht eine ganze Menge.
Und da ist schon wieder ein Use Case, ne? Also es gibt eigentlich nicht, dass man keinen Anwendungsfall hat. Und so hart das klingt, und ich möchte da nicht unsensibel sein, man findet einfach unheimlich viele Wege, eben schneller zu arbeiten, indem man KI benutzt. Und natürlich hat das Auswirkungen auf menschliche Arbeit. Gleichzeitig muss ich sagen, ich glaube, ganz oft würden Dinge gar nicht produziert werden, wenn man sie nicht so macht. Also es gibt ganz viele Mittelständler und vielleicht auch kleine Unternehmen, die würden gewisse Content-Stücke so nie rausbringen, wenn sie nicht die Möglichkeit hätten, KI zu nutzen. Und da gibt es auch eine ganz große Chance für kleine und mittelständische Unternehmen, große Unternehmen, HubSpot, herauszufordern und zu sagen, ja, aber ey, was du kannst, kann ich auch. Ich alleine kann ganz schnell mir einen guten Werbetext generieren, einen Sprecher dazu nehmen, Videos generieren mit Runway, da habe ich auch mit viel rumgespielt, ist unglaublich krass, dieses Tool. Und zack, habe ich einen geilen Werbetrailer, fertig. Und kann dich challengen, die Ad ist raus. Heute Morgen die Idee, heute Abend die Ad, also so schnell geht das.
Ja, genau. Also diese positiven Anwendungsfälle finden. Also wo habe ich aktuell eine Barriere? Was würde ich gerne eigentlich mal machen? Krieg's aber nicht auf die Straße aus verschiedensten Gründen. Und wie könnte ich dann mit AI-Unterstützung da halt eben den Weg abkürzen? So, wir hatten jetzt das ganze Thema AI-Agents bei euch, was ich super spannend finde, weil ich nämlich auch glaube, so dieses, dass du aus diesem Single-Use-Case rausgehst und sagst, ich lasse jetzt mal einen Text erstellen, sondern so wirklich auch diese Abfolge von Aufgaben erledigen lassen. Was sind noch die großen Veränderungen, die du da kommen siehst und was sind so auch die Lösungen, die ihr dafür dann bereitstellt?
Also, es gibt so zwei Dinge. Ich glaube, Lead-Generierung ist auf jeden Fall ein Thema, das wir hier ansprechen sollten. Ich glaube, es ist für dich maximal relevant, für deine Kunden maximal relevant. Du hast das Thema Google angesprochen. Es wird mit dem Traffic generieren schwieriger, dadurch mit dem Leads generieren schwieriger, vielleicht aber auch mit dem Abarbeiten von Leads schwieriger. Wir müssen überall optimieren und Conversion optimieren, um eben die Leads zu bekommen und bearbeiten zu können oder unserem Sales-Team zu liefern, qualitativ hochwertig, die sie brauchen. Wir haben ein neues Tool drin in Breeze Intelligence, das nennt sich Form Shortening. Ich glaube, da machen alle HubSpot-User einen riesen Sprung und freuen sich, wenn sie hören, was es kann. Nämlich, dass jemand wirklich nur seine E-Mail eingibt zum Beispiel und dann unser Tool sofort erkennt, wer dieser User ist und welche Informationen dazu schon vorliegen. Das heißt, mit einem Mal verschwinden alle anderen Formularfelder und die Person muss nur die E-Mail eingeben. Also eine geringere Barriere, alles auszufüllen. Es geht schneller. Dieser Prozess wird nicht abgebrochen und wir können einfach viel mehr wieder Informationen und Daten sammeln. Und es geht ja nicht nur in eine Richtung, sondern wir erhöhen auch die User Experience. Also wir steigern da auch einfach das positive Gefühl. Also die Dinge müssen immer Hand in Hand gehen. Ja, was ist das, die Verbesserung für den potenziellen Kunden oder den Kunden? Und wie macht das aber auch für uns Datenverarbeitung leichter? Und jetzt kommt ein schöner Schritt. Wir haben natürlich auch unser Lead Scoring verbessert. Das heißt, es gibt jetzt einen Contact Fit Score, der natürlich auch viel besser im Hintergrund misst, was sind wertvolle Leads und in welchem Stadium sind sie? Also wo dann auch Verhaltensweisen gemessen werden können, die darauf hindeuten, dass eine Person so weit ist, dass eigentlich ein Kaufsignal da ist. Und was ganz Schönes ist, dass wir jetzt eine In-Bulk-Funktion da haben, also wirklich, wo man wirklich geballt in eine Ladung von Leads abarbeiten kann, auf einem Klick, wo praktisch durch Kontext, den wir in unserem CRM haben und durch Kontext, den wir aus dem Netz haben, einen Outreach starten können. Das heißt, jemand füllt ein Formular aus, und er kriegt sofort eine Outreach-E-Mail, die personalisiert ist aufgrund der Informationen, die wir besitzen und mit die wir auch angereichert haben durch Breeze Intelligence. Das heißt, wenn heute irgendwie 100 Leute ein Formular ausfüllen, das jetzt auch noch schneller auszufüllen ist, kriegen diese 100 Leute schon einen ersten Sales-Outreach. Das heißt, Marketing und Sales können viel besser zusammenarbeiten und viele Prozesse werden automatisiert. Und das kann man auch mit den vorhandenen Leads machen, dass man sagt, oh, ich habe hier immer noch im Backlog irgendwie 150 Leute, die ich von dieser Konferenz, vielleicht dem Mexico, auf der du gerade warst, nicht abgearbeitet habe, aber ich habe den Kontext durch AI und schicke einen Outreach. Ist der vielleicht immer hundertprozentig akkurat? I don't know. Robin, du weißt selbst, dass man manchmal nicht immer den hundertprozentigen Super-Kontext-Aufhänger hat, aber ich glaube, KI kann helfen, dass der besser wird und dass in der Summe trotzdem viel mehr positive Verkaufsgespräche zustande kommen, als wenn der Lead einfach nur rumliegt und nie bearbeitet wird.
Also liebe Hörerinnen, liebe Hörer, falls du auf der Demexco warst, anschließend dir mein Vortragshandout runtergeladen hast und in der Zwischenzeit jetzt eine personalisierte Mail von mir bekommen hast, die könnte damit geschrieben sein. Ich habe es bisher noch nicht geplant, aber gerade bringt der Ben mich sehr zum Nachdenken und ich weiß, dass ich nach diesem Podcast hier, nach der Aufnahme, das ist jetzt genau Tag 1 nach der Demexco, exakt eine Woche vor Erscheinung des Podcasts, ich habe jetzt gleich noch 2 Stunden Zeit. Mal gucken. Also
schau mal rein. Es ist der Breeze Prospecting Agent, der könnte sehr hilfreich sein, automatisiert was abzuarbeiten.
Also ich fühle mich gerade sehr inspiriert, was das angeht. So, aber bevor wir da jetzt noch weiter drauf eingehen, was sind auch so die Themen, wo du siehst, da macht es Sinn, auf jeden Fall mal ein genaueres Auge drauf zu werfen beim Thema Einsatz von AI, beziehungsweise halt eben auch, was habt ihr denn da announced jetzt in den letzten Tagen?
Also wir haben, es ist eigentlich, ich glaube, Data ist einfach ein unheimlich wichtiger Punkt. Also wirklich, es gibt kein Team, das ja keine Data braucht, keine bessere Data. Wir haben ja vor einiger Zeit auch ein Unternehmen akquiriert, Clearbit, und dieses Team hat eben daran gearbeitet, jetzt auch einfach diese Tools in HubSpot reinzubringen, und dadurch haben wir einfach wirklich Data-Anreicherung, die automatisiert stattfindet. Ich glaube, ich habe es jetzt heute auch schon ein paar Mal gesagt, das ist einfach über alle gesamten Tools ein wichtiges Ding, dass wir einfach auf diese automatisierten Dateneintragungen zurückgreifen können. Wir wissen, dass Sales Reps am Tag 2 Stunden damit verbringen, halt Outreach zu machen. Ich glaube, kein Sales Director wäre oder ist erfreut, wenn man diese Zahl so nimmt, dass es dann eigentlich die Nettozeit ist, die jemand für Outreach benutzt, weil der Rest von diesem Tag damit verbracht wird, auf irgendwelche anderen Plattformen zu gehen, Informationen zu sammeln, sich über den Kunden zu informieren, also eigentlich auch Dinge, die, ich sage, ein Assistent für mich machen könnte, ne? Also einfach, geh mal auf Glassdoor, geh mal irgendwie auf Xing, Kununu, geh auf die Webseite, alles, was man einfach an Informationen finden kann, zusammenzusammeln und dann aufzubereiten. Und das ist ein wichtiger Punkt, dass wir eigentlich persönliche Assistenten bekommen und dadurch braucht man nicht weniger Sales Reps, sondern man hat effizientere Sales Reps, die eigentlich auch keine Lust, glaube ich, auf diese Rechercheinformationen haben. Sales Reps wollen verkaufen. Also Vertriebler wollen verkaufen. Die wollen Verkaufsgespräche führen und nicht 6 Stunden am Tag Daten sammeln. Das ist glaube ich, eher so die lästige Arbeit. Und ich war auch mal früher im Sales. Mir macht Research zwar Spaß, aber am Ende führt es mich halt auch nicht zum Ziel. Es bringt mir nicht mehr Telefonate und E-Mails, die ich schreibe.
Wir hatten ja auch an unserem Kundentag, war sowohl das Thema halt eben auch Umgang mit Daten im B2B, hatten wir ein Roundtable gemacht mit einigen unserer Kunden, die da auch die Herausforderungen haben. Und wir haben halt eben auch eine Panel-Diskussion noch zum Thema KI gemacht. Und genau die beiden Punkte, die du gerade ansprichst, waren sehr, sehr wichtig. Also das eine Thema Datenanreicherung. Wir hatten halt eben dann auch mal gefragt in diesem B2B-Roundtable, so wie geht ihr da vor? Weil die Datenbanken, die es da gibt, sind für den deutschen Marktschrott, kann man so sagen, also beziehungsweise nicht zielführend, weil die Datenqualität nicht gut genug ist. Für den US-Markt war es, glaube ich, immer ein bisschen anders. Und wir sind halt eben auch hingegangen und haben angefangen, wir haben selber was gebaut, damit wir quasi unsere Daten besser anreichern. Und dann auch die Frage in die Runde bei unseren Kunden, so welche Tools nutzt ihr da? Und ich glaube, die Hälfte der Antworten war Werkstudenten. Also Werkstudent ist noch immer das Tool zur Datenanreicherung Nummer 1 in Deutschland. Deswegen finde ich gut, wenn es da so einen kleinen Schritt nach vorne geht.
Ja, und wie gesagt, also immer, man sieht ja immer so ein bisschen in die Glaskugel, wenn man dann eben sieht, welche Tools es gibt, die schon, sage ich, auch im US-Markt oder englischsprachigen Raum gut funktionieren. Es ist immer eine Frage der Zeit, bis wir die Dinger dann auch bei uns sehen, bis sie unsere Sprache beherrschen. Das fand ich bei KI vor einigen Jahren sehr anstrengend. Es gab immer ein neues Tool, ich habe mich immer total gefreut, es mir dann angeschaut und festgestellt, oh, aber leider beherrscht das einfach das auf Deutsch nicht so gut, funktioniert nicht so gut, um irgendwie automatisiert YouTube Shorts zu machen, weil es einfach den Kontext nicht verstehen kann in der deutschen Sprache. Automatisierte Captions funktionierten nicht, aber jetzt wissen wir alle, ChatGPT und alle anderen Tools, die sind auf der Höhe. Wahrscheinlich hilft KI natürlich auch allen Anbietern, da einen großen Sprung zu machen. Ganz schnell sind die Dinge, die irgendwie vor 1-2 Jahren nicht funktioniert haben, plötzlich da und funktionieren. Und da hatte ja auch der Damesh ja eine sehr interessante Aussage auch nochmal auf der Inbound. Du kennst ja bestimmt auch dieses Moore'sche Law, wo halt die Computer-Power sich so alle 18 Monate verdoppelt. Und wir aber bei KI sehen, dass die Modelle sich alle 6 Monate in der Leistung verdoppeln. Und wenn man sich das jetzt einfach mal zu Herzen nimmt, seit wann ist KI ein Thema? Ich glaube so seit 3 Jahren, 2 Jahren. Und jedes halbe Jahr haben wir eine Verdopplung der Power. Dann ist eigentlich jede Aussage darüber, wie limitiert KI ist, in 6 Monaten spätestens überholt. Ja. Also es ist, ich komme manchmal gar nicht so schnell mit, wenn ich mich mit einem Tool einlogge, wie viel neue Features es dann plötzlich hat, wie viel schlauer dann dieses Tool ist, mir eigentlich das zu liefern, was ich suche. Von daher, ja, es geht schnell, es lohnt sich dran zu bleiben und einfach diese Entwicklung auch mitzugehen.
So, und jetzt müssen wir noch einmal zurückspringen zur Studie, nämlich eine der größten Hürden, die da genannt worden ist, was die Unternehmen oder die Menschen in den Unternehmen daran hindert, KI intensiver zu nutzen und einzuführen, waren 2 Punkte. Das eine war Budget und das andere war der Chef, so ungefähr. Also C-Level und mangelndes Budget, mangelnde Ressourcen, die bereitgestellt werden. Jetzt hast du eine ganze Menge an Punkten gesagt, die dafür sprechen. Kriegen wir irgendwie einen kurzen Pitch hin, dass wir sagen, okay, wie kriegen wir das C-Level dazu, mehr Ressourcen, mehr Budget freizugeben, um die Teams zu enablen, dass sie mit KI nicht nur experimentieren, sondern das wirklich auch nachhaltig implementieren, um die Organisation effizienter zu machen.
Ja, am Ende des Tages ist eine starke Datenbasis ja auch immer entscheidend. Also wir müssen diese kleinen Pilotprojekte haben, die wir bei HubSpot ohne Ende haben. Also wirklich in kleineren Gruppen Tools auszutesten. Es fängt an bei, ich war selber mal in einer Midjourney-Testgruppe, auch weil ich Midjourney schon benutzt habe. Und dann haben wir ausgetestet, wie können wir das im Unternehmen testen? Das heißt, wir haben alle Accounts vom Unternehmen bekommen, haben angefangen zu testen, haben in einem Slack-Channel immer darüber berichtet und dann angefangen, über die Effizienzsteigerung zu sprechen. Besser ist es natürlich noch, wenn man das in Daten und Fakten festhalten kann. Also normalerweise Bildrecherche 3 Stunden, mit Journey 15 Minuten Bildgenerierungsarbeit und dann habe ich das richtige Bild. Also das ist jetzt nur mal ein Beispiel. Aber das kann man ja eigentlich für alle Bereiche machen. Also einfach diese Cases aufmachen und dann mit harten Fakten belegen, was sich verbessert hat und was für 2 Dinge möchte man ja eigentlich verbessern. Also entweder möchte man mit denselben Ressourcen mehr erledigt bekommen, also Output steigern, oder man möchte dasselbe erledigt bekommen und braucht weniger Ressourcen. Wir alle haben mit Budget-Cuts zu kämpfen. Entweder kriegen wir nicht den neuen Headcount, wir haben weniger Headcounts. Wir haben vielleicht weniger Budget als im vorigen Jahr, sollen aber dasselbe hinkriegen. Und wenn es ganz hart kommt, dann muss man mit weniger Budget und weniger Headcount sogar mehr Output schaffen. Und ganz klar ist KI hier eine große Lösung. Da muss man dann kleine Cases schaffen, wo man zeigt, wie KI eben genau das bewirkt. Weniger Ressourcen, höherer Output sind zwei super Argumente und das dann in einem kleinen Case auch zu visualisieren. Da vielleicht am besten auch schon ein kleines Pitch-Deck starten, was man für ein Projekt durchführen möchte als Pilot, was das bevorzugte Outcome ist, also schon so ein bisschen abschätzen, wo soll das hinführen, was ist die Maximierung. Und es gibt eigentlich wenige Argumente für CEOs, für CMOs oder auch CTOs, das nicht zu befürworten, denn natürlich kann eine Verbesserung von Prozessen und eine Effizienzsteigerung nicht aus nichts kommen. Also man muss natürlich auch experimentieren und diese kleinen Cases haben. Und dann, wenn man diesen kleinen Case vielleicht auch hat, kommt man auch dahin, vielleicht noch viel größere KI-bedingte Veränderungen im Unternehmen zu bewirken, indem man wirklich vielleicht eine kleine Sache einführt. Sei es Lokalisierung durch einen DeepL, durch einen HeyGen, viel größerer Video-Output durch HubSpot Content Remix oder durch ein Opus AI, was auch so ein Short-Create-Tool ist, ne? Midjourney. Also all diese kleinen Dinge zur Effizienzsteigerung, ja, gerade Lokalisierung und Texterstellung, sind kleine Cases, mit denen man dann einfach schon Effizienzsteigerung zeigen kann und das sollte man dann skalieren können. Also es ist schwierig, dagegen zu argumentieren. Ich habe das selbst sehr oft schon gemacht mit Cases. Und eigentlich selten dann das Gefühl, dass mir da keine Budgetfreigabe erteilt wird.
Mit Ben Hamanus habe ich jetzt gerade sehr intensiv und lange über die ganze Thematik KI in deutschen Unternehmen, im Marketing und auch innerhalb von HubSpot gesprochen. Der Druck, effizienter zu werden, der Druck, Effizienzsteigerung, auch Effektivitätssteigerung in den Unternehmen zu erreichen, steigt. So, das kann man als große Klammer sagen. Und wie wir diesem Druck dann auch begegnen und wie wir da auch dann mithalten können, das fasse ich jetzt mal zusammen, was ich jetzt hier alles raus mitgenommen habe. So, man muss selbst der Disruptor sein, hat Ben gesagt. Also quasi das, was man selber macht, auch in Frage stellen und zu gucken, wie kriegt man das besser hin, bevor jemand anderes das macht. Und KI ermöglicht es uns, den gleichen Output mit weniger Ressourcen oder mehr Output mit den gleichen Ressourcen ja auf die Straße zu bringen. Und das ist auch das Hauptargument für um eine der meisten Hürden zu überwinden, nämlich intern das Budget, die Ressourcen zu bekommen, mit KI mehr zu machen. Was sind wichtige Themenfelder, auf die wir uns zukünftig durch KI freuen können? Auf der Inbound von HubSpot war ein ganz, ganz wichtiger Punkt und das finde ich ganz wichtig, das Thema AI Agents. Also, dass ich nicht mehr nur Single Use Cases habe, also zum Beispiel einzelne Texte erstellen lassen, einzelne Bilder, sondern wirklich durch den Ablauf von mehreren Schritten komplette Workflows durch AI erleichtere, vielleicht sogar zum Teil automatisiere oder zumindest halt eben auch deutlich schneller machen und dadurch auch Hürden wieder nehmen. Ben hatte ein schönes Beispiel genannt, eine Case Study, wo ich mir durch AI die passenden Cases überhaupt bei mir im CRM finde, mir die Daten zusammensuche aus allen möglichen Tools und dann das Thema Texterstellung oder Content-Erstellung dann halt eben auch diesen AI-Use-Case dann auch machen kann. Und das, wenn es einmal prozessuell gut aufgesetzt ist, im Prinzip für jeden potenziellen Lead, den ich dann habe, dann auch den passenden Use Case aus meinen Daten dann auch erstellen lassen kann. Also weg von diesem einzelnen Use Cases hin zu kompletten Workflows, die dann durch KI erstellt werden. Da gibt es eine Menge, was uns noch, worauf wir uns freuen können, sage ich mal. Die HubSpot hat mit LinkedIn gemeinsam eine Studie gemacht und ich hatte zum Eingang des langen Podcasts gesagt, ich glaube, es waren unter 25% der Unternehmen haben überhaupt, sind in dem Stadium, dass sie KI intensiv implementiert haben oder schon im Optimierungsstadium sind. Das heißt, wir haben da eine Menge Luft nach oben und aber auch gleichzeitig einen gewissen Druck hinter. Das heißt, wenn ich jetzt nicht loslege, kann mein Wettbewerb da sehr, sehr schnell voranschreiten. Also dafür diese Hürden im Unternehmen überwinden. Das heißt, erstmal die Budgetthematik lösen und dann die nächste große Hürde, die auch ich immer wieder höre, ist die Legal-Thematik, also das Thema datenschutzrechtliche Bedenken. Was darf ich eigentlich überhaupt? Und die Hürden sind da, aber sie sind gar nicht so groß, wie oft vermutet. Dazu packe ich auch was in die Shownotes, nochmal einen Link mit einer juristischen Einschätzung dazu. Aber die Hürden kann man relativ gut überwinden. Wichtiger da auch eher diese Mindset-Frage. Und wo natürlich auch mal eine große Hürde ist, ist das Thema abteilungsübergreifendes Arbeiten. Innerhalb der Silos ist die Einführung von KI-Lösungen deutlich leichter. Deswegen startet sonst einfach damit. Sobald mehrere Abteilungen, also Marketing, Sales, Product irgendwie gemeinsam arbeiten, wird es ein bisschen komplizierter. Aber gleichzeitig auch wichtiger, denn Ben hat auch den Punkt Unified Data angesprochen. Das heißt, alle Teams müssen auf Basis der gleichen Datensätze arbeiten. Das heißt, es sollte nur einen Punkt geben, wo Daten zusammenlaufen und alle greifen auf die gleichen Daten zu. Also das ist die Basis dafür, dass auch dieses abteilungsübergreifende, die abteilungsübergreifende Nutzung von KI wirklich gut funktioniert. So, das sollte sichergestellt werden, unabhängig von KI übrigens auch, und dann halt eben entsprechend vorantreiben. Ansonsten, worauf können wir uns noch freuen beim ganzen Thema KI? Das ist auch, oder vielleicht auch weniger freuen, aber worauf wir uns vorbereiten sollten, ist eine starke Veränderung beim Suchverhalten von Nutzerinnen und Nutzern. Wir sehen neue Anbieter, halt eben wie ein ChatGPT oder ein Perplexity, die neue Anlaufstellen werden für Nutzerinnen und Nutzer, was eine Folge für unser Inbound-Marketing natürlich haben wird. Das heißt, wir müssen da schauen, dass wir auch auf diesen Plattformen präsent werden, wenn potenzielle Kundinnen und Kunden nach Lösungen, nach Produkten, nach Dienstleistern suchen. Also auch da genauer hinschauen und gucken, dass ihr halt eben auch entsprechend da gefunden werdet. Einen ganz wichtigen, großen Punkt, den Ben auch angesprochen hat, ist auch dann eher im Bereich Marketing, Sales, auch im B2B-Kontext wieder zu sehen, ist das Thema Data. Das heißt Data Enrichment, also Datenanreicherung auf Basis von Informationen, die im Netz verfügbar sind, dass immer mehr Tools da halt eben auch dann diese Option bieten. Das ist auch innerhalb von HubSpot mit drin, durch die auch Breeze Intelligence, kann ich dann halt entsprechend auf Basis der Daten, die überall im Netz gefunden werden, automatisiert meinen Datensatz anreichern. Was zur Folge hat, dass die Sales Reps, die Vertriebler, mehr Zeit haben, mit Kundinnen und Kunden zu schreiben und zu telefonieren. Ben hatte die Zahl genannt, die fand ich erschreckend niedrig. 2 Stunden pro Tag machen die eigentlich nur Outreach. Stellt euch mal vor, die würden 4 bis 6 Stunden das Ganze machen und weniger mit Datenrecherche verbringen. Also manche Leute kriegen jetzt, glaube ich, Panik, dass sie dann noch mehr Mails bekommen. Aber auf der anderen Seite für Sales Teams natürlich eine deutliche Effektivitätssteigerung. KI-Modelle verdoppeln die Power alle 6 Monate. Das heißt, wir haben da ein exponentielles Wachstum. Und wenn du jetzt sagst, ja, den Use Case, den ich jetzt habe, der kann im Moment durch KI noch nicht gelöst werden, gibt dem Ganzen Zeit, vielleicht ist es in 6 Monaten soweit. Also da, nur weil es jetzt einmal nicht geklappt hat, nicht Kopf in Sand, sondern einfach weiter nutzen. So, eine ganze Menge war hier mit drin. Wir machen mit HubSpot gemeinsam am 9. Oktober in Berlin ein Event, wo wir genau auch diese Themen besprechen werden. Also falls du da Interesse hast, schau mal in die Shownotes, da findest du auf jeden Fall den Link zur Anmeldung, wenn es nicht jetzt schon zu spät ist, weil du den Podcast zu spät gehört hast. Und auch die Studie, die HubSpot gemeinsam mit LinkedIn gemacht hat, plus viele weitere der Tipps, packen wir alles in die Shownotes mit rein. Es war eine ganze Menge. So, Ben, was habe ich alles vergessen in der Zusammenfassung?
Also es war eine exzellente Zusammenfassung. Ich frage mich gerade, ob du nicht auch eine KI schon bist oder ob ich überhaupt vielleicht auch dieses Interview gerade mit einer KI führe. Man weiß es nicht mehr. Nein, es war eine super Zusammenfassung. Ich möchte noch eine Sache kurz hinzufügen, weil ich jetzt unheimlich viel über HubSpot gesprochen habe. Wir haben auch eine neue Webseite gelauncht, agent.ai. Die ist von Damesh Shah und Damesh hat immer so seine kleinen Labore, in denen er schon Tools testet und rausbringt, die erstmal kostenlos verfügbar sind. Das, was jetzt als Breeze auch in HubSpot drin ist, ist basierend auf ChatSpot, was auch so ein Standalone-Tool war, kostenlos. Jetzt haben wir Agent AI, da könnt ihr euch alle anmelden, ihr kriegt 100 Credits und könnt dann Tools austesten. Vielleicht für euch der erste Einstieg in KI, kostenlos, unverbindlich, ist einfach wirklich eine Auskopplung und ein Labor für uns, Sachen auszuprobieren. Und da gibt's so Tools wie zum Beispiel den Conversion Rate Optimizer Agent, also einfach mal die eigene Website eingeben und dann Empfehlungen bekommen, was man an der Website optimieren kann. Ist vielleicht so ein erstes Ding, um so kleine Wow-Effekte zu haben. Also probiert das einfach mal aus, um vielleicht den Einstieg da mal für euch zu finden.
Wunderbar, so. Packen wir alles in die Shownotes mit rein, auch Link zur Inbound, wo Ben jetzt gerade quasi parallel auch noch hin und her springt, wo es auch eine ganze Reihe an Videos ja im Nachgang auch auf dem YouTube-Channel gibt und so weiter. Also insofern, dass ihr da auch auf dem Laufenden bleibt. Ansonsten sage ich, Ben, danke, dass du dir in dieser intensiven Woche mal eben noch die Dreiviertelstunde hier genommen hast, dass wir nochmal eben über diese spannenden neuen Entwicklungen schnacken konnten.
Ja, wir wollten ja schon länger zusammenfinden und es lag an mir, dass es dann irgendwie nicht geklappt hat. Also sorry, Robin, ich war dir auf jeden Fall diese mindestens 45 Minuten schuldig. Ich freue mich aufs Event. Ich werde da sein, Robin, auch wenn ich gar nicht so eine offizielle Aufgabe auf dem Event habe, außer einfach da zu sein. Bin für alle Fragen offen, wenn ihr mit mir dort chatten wollt, ein bisschen euch unterhalten wollt über alle Dinge KI, über jede Form von Content. Es muss nicht KI sein. Gerne. Ich kann da wirklich obsessiv mich da wirklich reinsteigern. Also fragt mich alles, meine Lieblingsthemen. Ja, ich freue mich drauf, Robin. Ich bin da.
Das freut mich sehr. Das wusste ich bis gerade nämlich nicht, dass du da sein wirst. Also liebe Hörerinnen, liebe Hörer, das ist ein extrem gutes Argument, Ben live zu treffen. Eine große Freude auf jeden Fall. Das macht mich gerade sehr glücklich, dass du da sein wirst. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, den Podcast abonnieren, mit 5 Sternen bewerten. Damit machst du mich auch noch sehr glücklich. Und dann würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten Woche. Ciao, ciao.
Ciao.